It's time. Time for Tomorrow Watches. Das ultimative Watch Special von Tomorrow. Mit Tom Junkersdorf und dem Mann, der mehr über Uhren weiß als der ewige Kalender. Tim Strake. Founder und Shareholder von Chrono24, der größten Uhrenplattform der Welt. Tomorrow Watches. Für Uhrenlover, für Entscheider, für alle, die ihrer Zeit voraus sind.
Es gibt doch keine Marke auf der Welt, wo die Uhren so wertstabil sind und auch langfristig im Wert steigen wie Rolex. Gibt es doch keine Alternative. Die Uhrenindustrie hat es teilweise einfach überrissen mit den Preisen und diese Arroganz, die man an den Tag gelegt hat. Und ich verstehe die Leute einfach, dass sie sagen, irgendwo gibt es eine Grenze. Meinem Sohn haben es gerade versucht, in Barcelona seine Milgauss mit dem grünen Glas wegzunehmen, in der Nacht auf der Straße. Er hat dann das abgewendet, indem er die Uhr einfach auf die andere Straßenseite geworfen hat und in die Gosse. Wir kennen alle die Rolex-Spielregeln nicht, aber was zum Beispiel bei Rolex sehr sauer aufstößt, ist zum Beispiel, wenn du als Juwelier sagst, ich hätte gerne Pepsi. Dann sagt der Juwelier, ja, ich nehme die jetzt mal auf die Liste, jetzt kauf doch erstmal bei uns das ein und dann schaffst du dir eine Historie bei uns, dann bist du Stammkunde und dann werde ich dafür sorgen, dass du vielleicht auch ein bisschen eher deine Pepsi bekommst.
Any fool can make a rule. Wie heißt es doch so schön, Regeln aufstellen kann jeder. Aber wir sind hier, um die Regeln zu brechen, den Status quo zu hinterfragen und Gamechangern eine Bühne zu geben. Bei Tomorrow und natürlich bei Cupra, meinem Partner hier seit 4 Jahren. Shoutout an dieser Stelle für den Mut und die Kreativität. Denn Cupra, ohnehin schon die schnellst wachsende Automarke in Europa, hat die etablierte Autoindustrie mal wieder nach allen Regeln der Kunst gechallenged. Grenzen überwinden bedeutet eben, keine Ruhe zu geben, bis etwas gefunden ist, was besser ist als all das, was alle anderen machen. Leidenschaftliches Design, Performance, Elektrifizierung. Warum nicht? Warum nicht all in one? And here we go. Die große Premiere der Cupra Tavascan. Der erste vollelektrische SUV. Jetzt kommt er endlich auf die Straße. Also steigen wir ein. Der Cupra Tavascan und Tomorrow. Mobilität und Inspiration für morgen.
Hey, große Premiere heute bei Tomorrow Watches. Wir sind im Königshof in München und der König ist da, der König von Rolex. Gisbert Brunner ist hier.
Willst du mich verschaukeln? Nein, ich bin kein König, ich bin einfach der Gisbert, ja. Und ich freue mich, danke, dass ich bei euch sein kann.
Große Ehre, große Ehre. Ich meine, du hast das Rolex-Standardwerk geschrieben, das offizielle Rolex-Buch. Und mittlerweile
nein, das ist kein offizielles Rolex-Buch, das ist einfach mein Rolex-Buch. Und bei dem zweiten habe ich, das ist das Watchbook Next Generation, da ist die Krone drauf. Also das hat einen offizielleren Anstrich. Und dieses Jahr kommt eine neue Edition von dem Buch, komplett neu gemacht. Und vielleicht kriege ich da auch die Krone drauf. Das müssen wir abwarten. Das steht noch nicht fest.
Aber erstmal 200.000 Mal verkauft. Sensationell. Für 85 Euro das Stück. Sensationell.
Ja, es hat eingeschlagen, muss man fast sagen, wie eine Bombe. Wir hatten uns das auch nicht erwartet, als wir damit 2017 auf den Markt gekommen sind. Und ich bin sehr überrascht. Der Verlag ist überrascht. Jeder freut sich natürlich. Und ich würde sagen, Rolex freut sich auch über so ein Buch, weil du hast ja doch eine Gratis-Werbung.
Und das Standardwerk, absolut.
Ja, und also, ich bin froh, dass ich das machen konnte, weil ich bin ja jetzt bald 79 und der Punkt ist ja, ich gehöre zu den letzten Zeitzeugen in dieser ganzen Industrie. Also ich habe noch die Witwe von Hans Wilsdorf kennengelernt, ich habe die Großneffen von Hans Wilsdorf kennengelernt und so. Und insofern ist das, was ich da schreibe auch ja natürlich aus Gesprächen mit den Nachkommen von Hans Wilsdorf entstanden und da gibt's ja sonst eigentlich niemand mehr.
Giesbert, um gleich mal eine wichtige Frage zu beantworten, wenn du 200.000 Bücher verkauft hast, ist es ein Riesenerfolg, wirst du eigentlich in Euro bezahlt oder in Rolex? Und deshalb lass uns gleich mal den Wristcheck machen. Wenn du natürlich da bist, müssen wir natürlich gucken. Bitte, Giesbert, was hast du heute uns für eine Uhr mitgebracht?
Heute mal ganz bewusst keine Rolex, weil man mir ja immer sagt, du trägst ja eh immer nur Rolex. Und ich habe gestern mit FedEx eine Uhr bekommen, die ich mir auf der Inhorgenta angeschaut habe, bei Thomas Bayot. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt. Ein wirklich wunderbarer Mann in der Schweiz. Und der hat einen Chronometer gemacht in Stahl, schon vor zwei Jahren. Und den bietet er für unter 1.000 Euro an. Und auf der Inhorgenta hatte er dann einen von 20 mit Meteorit-Zifferblatt, auch Chronometer mit einem sehr wertigen Stahlband. Ihr könnt euch das gerne mal anschauen. Ja, das ist also
toll.
Und die Uhr kostet 1.575 Euro mit Meteorit-Zifferblatt. Und da habe ich gesagt, da hätte ich gern eine, weil ich habe eine Rolex GMT mit Meteorit-Zifferblatt, aber so. Die ist ja etwas, in der heutigen Zeit ziehst du das nicht so gern auf der Straße an. Und sowas kann man einfach auch mal am Abend, wenn du weg bist und kommst vielleicht später nach Hause. Das ist jetzt nicht so ein gefährdetes Objekt am Handgelenk. Und mit einer Rolex, mit dem hohen Wiedererkennungswert, musst du ja heute schon ein bisschen aufpassen. Und ich habe da manchmal schon Sorge, wenn du nachts irgendwo rumläufst, ob da nicht jemand kommt. Meinem Sohn haben es gerade versucht, in Barcelona seine Milka aus mit dem grünen Glas wegzunehmen, in der Nacht auf der Straße. Er hat dann das abgewendet, indem er die Uhr einfach auf die andere Straßenseite geworfen hat und in die Gosse. Und dann sind die weg. Und er hat dann seine Uhr wieder genommen. Aber Wahnsinn. Sie hat eine riesen Schramme jetzt im Stahlgehäuse.
Aber es ist eine gute Geschichte. Vielleicht macht das die Uhr dann auch für ihn einzigartig.
Wir kommen jetzt mit dem Rolex-Kalender Ende des Jahres, also für Rolex-Kalender 27. Und da haben wir auch die Uhr großflächig fotografiert als geschundene Rolex. Und das ist ja auch mal was ganz Tolles.
Wahnsinn, ich muss das noch einmal verstehen. Da ist dein Sohn unterwegs, wird nachts
überfallen. Der wurde angetanzt von drei Leuten und dann wollten sie ständig an sein Handgelenk und dann hat er irgendwo die Uhr genommen, hat sie weggeschmissen schnell und dann hat er sie irgendwo in die Flucht getrieben und er konnte sich seine Uhr da drüben aus der Gosse wiederholen, aber wie gesagt, mit Schramm.
Wow, ist echt gefährlich. Tim, was hast du für eine Uhr mitgebracht?
Ich habe keine Rolex mitgebracht, weil ich dachte, wenn ich neben dir sitze, Giesbert, dann kann ich da sowieso nicht mithalten. Deswegen habe ich mich bewusst dagegen entschieden. Aber da heute Dienstag ist, fiel es mir dann auch nicht schwer, mich zu entscheiden. Ich habe heute meine Omega Speedmaster Ultraman, also die Speedy Tuesday Ultraman. Und das ist ja so ein bisschen von dem Robert Jan von Fratello initiiert worden, dass man dienstags, wenn man eine Speedmaster besitzt, sie zu tragen hat, war auch bei uns im Unternehmen gang und gäbe, dass dienstags alle, die eine Speedmaster hatten, die getragen haben. Und die Ultraman ist eine ganz besondere, das ist eine Special Edition, die auch aus dieser Speedy Tuesday Community heraus lanciert wurde. Eine Hommage an die eigentliche Ultraman aus Japan. Das war eine Uhr, die in der Comicserie dort aufgetaucht ist. Absolut selten, leider auch oft gefälscht, weil dieser orangene Zeiger, der die damals ikonisch gemacht hat, natürlich auch relativ leicht nachträglich dran gemacht werden kann. Von dieser Uhr gibt es nur 2012, von dieser Hommage, weil Speedy Tuesday, dieser Begriff 2012, ins Leben gerufen wurde. Und ich bin sehr happy, die zu tragen.
Wow, was ist der Price-Tag dafür?
Die kam damals mit 6.100, glaube ich, raus. Aktuell wird sie so mit 15 gehandelt. Aber die ursprüngliche Ultraman ist eine der seltensten Speedmaster-Varianten. Die wird so mit 50.000 Euro gehandelt. Aber da muss man wirklich höllisch aufpassen, dass es auch eine Originale ist.
Okay, wow.
Ja. Und du?
Ich habe die klassische Rolex Datejust, ganz klassisch, ganz clean, meine erste Rolex und sie ist immer bei mir und ich mag sie vor allen Dingen, das mag man jetzt wahrscheinlich bei Rolex gar nicht hören, weil sie einfach dieses schwarze Ziffernblatt hat und ich mag das einfach, weil ich ja sehr viel schwarz
angezogen, ja.
Und Und die ist einfach so unaufgeregt. Ich finde, die kann man immer tragen, ist super clean und schreit auch nicht nach so viel Aufmerksamkeit.
Ja, die Uhr wird ja auch nicht unmodern. Das muss man einfach absolut sagen. Ja. Das ist ja das, glaube ich, das ist ja ein Aspekt, warum Rolex so erfolgreich ist. Ich bin gestern wieder gefragt worden, was ist nur mit Rolex und warum sind die so erfolgreich und so. Ich glaube einfach diese Kontinuität, dass du ein Modell 1945 auf den Markt bringst und ziehst es einfach durch. Oder eine Submariner bringst du 53 auf den Markt, ziehst sie durch. Ein GMT Master bringst du 55 auf den Markt, ziehst sie durch. Und
ich habe schon oft gesagt, dass das auch echt eine Innovation ist, am Ende so wenig Produktinnovationen zu zeigen. Ich meine, da sind natürlich technisch auch immer wieder absolute Innovationen, auch gerade letztes Jahr mit der Landweller gekommen. Aber so das Erscheinungsbild wirkt es ja sehr, sehr uninnovativ. Nein. Aber wenn wir über Bücher reden, Tom, wie ist es denn mit deinem Buch gelaufen? Dort ist ja eine tolle Launchparty, zu der ich zum Glück auch eingeladen war.
Wie läuft's denn? Noch nicht so wie bei Giesbert mit 200.000, aber immerhin, schau mal hier, Spiegel Bestseller, der Code zum Erfolg.
Ich habe es mir beim Amazon gekauft, ja, ich fand's wirklich toll.
Okay, wow, große Ehre, Giesbert, dass du das Buch kaufst.
Ja, warum sollte ich's nicht?
Ja, absolut, ja, und Tim ist auch drin, ist ein Kapitel über Tim drin. Eben, das geht eben in diesem Buch um Erfolgspraktika, wie man wirklich Erfolg schafft. Und ich muss sagen, was erstaunlich ist, wir leben ja in dieser digitalen Zeit, aber dass Bücher wirklich noch so einen Wert haben, das finde ich einfach beeindruckend, muss ich sagen.
Bücher haben eine totale Renaissance. Also auch die Buchmessen laufen super, das habe ich auch vor einiger Zeit mal gelesen. Sehr beeindruckend.
Also was mich wundert, ist wirklich, wenn man in einen Buchladen geht, ich habe das natürlich gemacht, weil ich natürlich eine Store-Kontrolle mache, wie viele Menschen da mittlerweile sind. Also sieht man auf jeden Fall, glaube ich, im Moment mehr Leute als in den Uhrenstores, oder?
Naja, es ist bei Uhren ja auch so oder so. Also die Uhrenbranche leidet natürlich momentan sehr stark und ich denke, ein bisschen ist es aber auch hausgemacht bei der Uhrenbranche. Du kriegst es ja auch mit und wenn ich bin ja bei euch auch reger Beobachter des Geschehens auf Chrono24. Die Uhrenindustrie hat es teilweise einfach überrissen mit den Preisen und diese Arroganz, die man an den Tag gelegt hat. Und ich verstehe die Leute einfach, dass sie sagen, irgendwo gibt es eine Grenze, da mag ich nicht mehr einsteigen, da mag ich nicht mehr kaufen. Und lasse ich die Finger davon. Und die Uhr ist ja etwas, was man nicht wirklich braucht. So ein Buch, das nehme ich mit und das lese ich. Die Uhr habe ich eh schon 5, habe ich vielleicht 10, habe ich 15, ist ja egal. Brauche ich da noch eine? Nicht unbedingt.
Ja, ich glaube auch, das haben wir auch zum Thema heute, dass wir mal über die Entwicklung von dem Markt sprechen wollen. Ich sehe das ganz genauso in dieser Hype-Phase 2020, 2021, als da eine so harte, große Nachfrage da war. Da haben hat die Uhrenindustrie die Preise so angehoben. Sie konnten es damals auch. Aber jetzt müssen sie sich da erstmal wieder reinentwickeln. Und die Preise am Gebrauchtmarkt, die sind ja enorm gefallen. Seit 2022 ging es halt steil runter. Und wenn man sich das jetzt heute anschaut, die Uhren am Primärmarkt, da können die Preise nicht senken. Das ist ja ein Zeichen der Schwäche. Also Patek hat es jetzt gerade zum ersten Mal gemacht, aber mit dem Argument der Zollsenkung in Amerika. Das heißt, die haben ihre extrem hohen Preisniveaus. Die haben natürlich auch die hohen Goldpreise, die hohen Kurse von dem Schweizer Franken. Also die haben natürlich auch ein paar externe Herausforderungen. Und wenn man sich jetzt dann anschaut, wie groß die Discounts sind, wenn man eine gebrauchte Uhr kauft. Und heute ist die Qualität der Uhren halt so hoch. Das heißt, eine 5 Jahre alte Uhr ist in der Regel wie neu.
Ja.
Und wenn man überlegt, dass man nach heutzutage teilweise 30, 40, 50, 60% weniger bezahlt, ist es natürlich extrem attraktiv, gebraucht zu kaufen. Und ich glaube, die Uhrenindustrie braucht ein paar Jahre, um sich in diese hohen Preisniveaus wieder reinzuentwickeln durch die Inflation. Und so lange ist sicherlich der Gebrauchtmarkt einer, der da stark von profitieren wird. Und wir sehen das auch bei Chrono24. Und das werden andere Gebrauchthändler auch sehen. Da sind die Zahlen gerade wirklich extrem gut. Die Wachstumsraten sind zweistellig. Und da profitieren natürlich solche Plattformen
wie Chrono24. Ja, ich denke mal, es kommt auch dazu, dass sich ja der Handel teilweise selber ins Bein schießt, indem sie die Uhren auch einliefern. Einfach um Liquidität in den Geschäften zu gewinnen. Wenn die Uhr ein Jahr oder zwei bei denen liegt, verkauft sie nicht, dann musst du es ja irgendwann mal loskriegen. Und dann gibst du halt so Chrono24, stellst sie da ein und verkaufst sie mit 20 oder 30% Rabatt.
Da war natürlich auch ein Problem, das ist vor ein paar Jahren zum Teil behoben worden, dass da die Vertriebspersonen in diesen großen, gerade bei den großen Gruppen, sehr stark danach incentiviert wurden, was die in den Handel reinverkauft haben. Ja. Aber es ist nicht immer gut, zu viel in den Handel reinzuverkaufen, sondern muss auch einfach gucken, was aus dem Handel wieder rausverkauft wird. Sonst bilden sich da Staus. Aber das muss ich sagen, ich glaube, das war so 2015, 16 ein Riesenproblem. Das haben wir dann auch auf der Plattform gesehen, als zu viel Ware im Markt war, die Preise stark runtergegangen sind. Aber eben auch das Kaufinteresse runtergegangen ist, interessanterweise. Und da passen die, denke ich, heute deutlich besser auf.
Ich glaube, wir müssen uns ja noch eins auch vor Augen führen bei der ganzen Geschichte. Das ist diese Mittelschicht, die ja auch ein großes Urinteresse hat, aber die heute auch einfach nicht mehr kaufen können, aus finanziellen Gründen. Wenn du in München lebst beispielsweise, ich sag mal nur, du verdienst 10.000 im Monat, dann verdienst du ja für deutsche Verhältnisse richtig gut. Aber wenn du 3.000 Euro Miete bezahlen musst und hast Familie und willst leben und willst in Urlaub fahren, dann ist halt die Frage, bleibt mir am Ende noch irgendwas über, um mir eine Uhr zu kaufen? Weil wenn ich mir eine Uhr kaufe, kommt meine Frau und sagt, ja, aber ich habe da den Bulgari-Ring gesehen oder sowas, den hätte ich vielleicht auch ganz gern. Und dann wird womöglich die Kaufentscheidung gegen Uhr und gegen Bulgari-Ring einfach auch ausfallen. Oder wie gesagt, man hat überhaupt kein Geld, um sich eine Uhr für 5.000, 6.000, 7.000 Euro zu leisten. Ich glaube, das ist schon ein Punkt.
Und ich glaube, dass viele einfach natürlich im Moment auch Angst haben um ihren Job. Ne? Ich war gerade
bei
LinkedIn beim Talent Connect Summit. Das ist die größte Business-Plattform der Welt. Und da war so ein Learning on Stage, dass die Menschen noch nie so viel Angst hatten wie heute, ihren Job zu verlieren. Und das zweite Learning, dass es noch nie so schwer war wie heute, einen Job zu bekommen. Und ich glaube, das ist natürlich, wenn du diese Stimmung hast, sind natürlich die Leute, glaube ich, ein bisschen vorsichtig, bevor sie dann
investieren. Ja, und jetzt haben wir den Iran-Krieg, der wird ja die ganze Geschichte auch nochmal negativ beeinflussen, denke ich mal. Spritpreise rauf und so. Und die Angst, was da auf uns zukommt, also diese ganze wirtschaftliche Entwicklung. Ich habe heute früh im Pioneer das gelesen, was die da schreiben zu der ganzen 7 Faktoren, mit Blick auf die Iran-Krise, was die Straße von Hormuz und deren Schließung auf die Weltwirtschaft Einfluss nehmen wird. Also da muss ich sagen, da wird es ja Angst und Bang.
Wow, das glaube ich. Ich kann das alles unterschreiben. Die Zahlen sagen uns gerade was anderes bei Krone24. Da sehen wir einfach eine sehr starke Nachfrage.
Ist es Flucht in die Uhr?
Ich glaube, das hängt damit zusammen, aber das sind natürlich auch, gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Thesen. Die Flucht kann natürlich eines sein, auch die ganzen Diskussionen um Zölle, vielleicht noch schnell was kaufen zu können, bevor die Zölle kommen. Aber wir glauben, dass ein recht starker Faktor einfach sein kann, dass wir haben bis April 22 über 10 Jahren extrem starkes lineares Wachstum gesehen. Ja? Und dann brach das ein.
War ja auch dem Bitcoin geschuldet, natürlich der Crash des Bitcoin.
Ja, da glauben wir eher dran, dass der extreme Wert, der durch die Kryptowährung geschaffen wurde, da wurden ja in der Spitze, waren das glaube ich 3 Billionen, die da an Wert geschaffen wurden, dass diese Gelder natürlich von diesen Investoren auch in Uhren am Ende ausgegeben wurden. Also wir glauben schon, dass das Kryptogeld und Kryptowert dazu beigetragen hat, diesen Wert so stark hochzutragen, weil wir sehen keine Korrelation zwischen Kryptopreisen und Uhrenpreisen. Das wird ja immer wieder in den Medien diskutiert. Das konnten wir so datenmäßig nicht bestätigen. Aber danach ist halt eine sehr große Erholung oder ein Einbruch der Preise gekommen. Es hat lange gedauert, bis es sich erholt hat. Und in dieser Zeit haben viele Leute nicht gekauft. Und wir glauben, dass da einfach eine große Menge an Kaufwunsch sozusagen in so einer Warteschlange stand und sich das jetzt langsam löst. Also die ganzen Menschen, die in den letzten 2, 3 Jahren wenig Uhren gekauft haben, ich gehöre auch dazu, das löst sich gerade so langsam und diese Käufe werden gerade nachgeholt. Trotz der vielen Unsicherheiten, die ich auch alle so sehe, ist das sicherlich mit ein Grund, warum die Preise, die Nachfrage gerade wieder deutlich anzieht. Und
betrifft sehen, das alle Länder?
Also Deutschland ist eines der schwächsten.
Ja, muss man das sagen. Meine ich. Das,
in Deutschland ist natürlich auch ein Land, was stimmungsmäßig immer sehr schnell reagiert nach unten. In Deutschland sieht man das weniger, das muss ich schon sagen. Aber gerade Amerika ist ein sehr starker Motor. Es ist schon interessant, trotz dieser ganzen weltwirtschaftlichen Risiken. Aber vielleicht ist das Ich meine, das Thema Iran-Krieg ist natürlich auch ein sehr, sehr junges Thema.
Naja, das siehst du ja, wenn du die Exportzahlen auch von der Fédération Horlogère jeden Monat anschaust. Der amerikanische Markt ist da sehr viel weniger sensibel, weil die Amerikaner auch ganz anders denken. Wenn ich ja Geld habe, dann gebe ich es aus und dann schaue ich nicht so genau drauf, was passiert morgen oder was passiert übermorgen. The German Angst ist ja nun bekannt und wenn du die Exportzahlen der Schweizer Uhrenindustrie nach Deutschland einfach anschaust, da wird's dir Angst und Bange. Die sind ja nun wirklich im Sinkflug.
Absolut, ja. Also da Deutschland sehen wir auch an den Daten kritischer. Wobei in Amerika auch noch mal sagen muss, die haben es natürlich trotzdem nicht ganz leicht aufgrund des schwachen Dollars.
Ja.
Also wenn wir über hohe Preise reden, ist das aus amerikanischer Sicht natürlich noch mal schmerzhafter, weil durch den schwachen Dollar die Preise natürlich noch mal deutlich.
Aber momentan zieht er ja wieder an.
Ja.
Sehr zum Leidwesen vom Herrn Trump, der das ja eigentlich gar nicht will, weil das schwächt natürlich seine Exporte und so. Also,
aber gerade Stichwort Exporte, was du sagst, Giesbert, ich habe eine Zeile gelesen, dass jetzt gerade natürlich Dubai und Bahrain, dass da der Umsatz wegbricht für die Luxusuhrenindustrie, weil natürlich im Moment alle da andere Sorgen haben. Bisher war es so, dass La La Land, alles war immer nice und easy und plötzlich sitzen die Leute auch in Dubai in einer Tiefgarage, weil sie Angst haben vor irgendwelchen Drohnen. Und wirkt sich das aus deiner Sicht auch stark aus auf die Branche?
Das wird seine Auswirkungen auf die Branche sicherlich nicht verfehlen. Die Frage ist, man muss ja Trump im Moment mit dem Zauberlehrling vergleichen. Der hat etwas losgetreten gegen den Rat vieler. Ich glaube, er hat einfach nicht hören wollen. Und auch das habe ich heute im Pioneer gelesen. Er wurde ernsthaft gewarnt, das anzufangen, weil er das nicht in den Griff bekommt und die Iraner halt ganz andere Mittel haben, nicht jetzt mit Waffen, sondern einfach einen Wirtschaftskrieg loszutreten, und den haben wir ja inzwischen. Und es reichen ja schon ein paar Raketen in irgendwelche Hochhäuser in Dubai, dass die Menschen fliehen, und dieses Wohlfühlen in Dubai ist ja momentan nicht mehr so. Also, und wenn du dich nicht wohlfühlst, ich weiß es nicht, ob die Leute dann auch Lust haben, eben Uhren zu kaufen.
Na klar, du siehst es im Moment also, alleine, dass die Formel 1 abgesagt worden ist. Zwei Rennen unter anderem.
Also da gehe ich fest von aus, dass da gerade die Nachfrage erstmal deutlich zurückgegangen ist. Aber das ist natürlich erstmal zwei Wochen jung. Jetzt muss man nicht mal gucken, wie sich das in den nächsten
Wochen... in drei oder vier Tagen kommt ja die neue Statistik. Ich weiß nicht, ob man da schon was sieht. Exportstatistik der Schweizer Industrie, ob da schon die Vereinigten Arabischen Emirate und so weiter beeinflusst sind. Aber es wird definitiv irgendwo eine Auswirkung haben. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Okay.
Wie lange das geht, müssen wir abwarten.
Sag mal, über eine Uhr wird ja in den letzten Wochen ganz besonders viel geredet. Wenn wir über Preis sprechen, bei Krone 24 ist der Preis explodiert.
Ja. Weiß schon, was du meinst.
Pepsi. Ja. Was ist denn deine Sicht da drauf? Ist was dran an dem Gerücht? Es scheint ja von vielen Seiten bestätigt zu sein. Wie siehst du es?
Ich habe es auch auf WatchPro gelesen. Und dann habe ich mir auch die Frage gestellt, ist das so? Ich besitze zwei von 2018, also die ganz frühen, von denen man ja sagt, sie hätten eine Weißgoldlünette, weil es damals noch nicht genug Stahllünetten mit den zweifarbigen Keramik-Inlays gab. Ich werde die nie verkaufen, um das mal klipp und klar zu sagen. Also man freut sich natürlich, und ich habe dann mit meinem Sohn diskutiert, der auch eine hat in Stahl von 2018, der freut sich auch, gibt sie aber auch nicht her. Also innerlich ist es schön zu sagen, okay, es ist ein Wertzuwachs da. Wir müssen jetzt mal abwarten, was in Genf passiert. Rolex lässt ja da immer überhaupt nichts raus. Es wird in meinen Augen sicherlich was Spektakuläres geben, da bin ich mir sicher. Also wir haben ja dieses Jahr 100 Jahre Oyster Perpetual. Also da wird es auf dem Gebiet mit Sicherheit was geben. Das lässt sich ja Rolex nicht entgehen. Aber wir alle wissen ja auch, und wenn man die Patentserver angeschaut hat, dass bei Rolex an einer Vollkalender-Mondphase gearbeitet wird mit Jahreskalender. Und wenn man den Erfolg der Perpetual 19.8 anschaut, und das ist ja eine traumhaft schöne Uhr, und dann auf der anderen Seite sich das Uhrwerk anschaut, was im vergangenen Jahr in der Landweller kam. Ich besitze eine und ich kann euch sagen, es ist die genaueste Uhr, die es auf der Welt gibt. Ich habe sie 3 Monate getragen, sie ging 1 Sekunde falsch nach
Wahnsinn,
3 Monaten.
Wahnsinn.
Also da ist unglaublich was geleistet, was Uhrmacherei anbetrifft und hoher Tragekomfort. Aber was ich sagen will, ich glaube, es wird einfach eine Symbiose aus diesen Dingen geben. Und Rolex hat sich auch den Namen Padelone schützen lassen, das wissen wir auch. Und Padelone ist ja die, früher hieß das, war das der Kosmograph mit Mondphase und Vollkalender. Warum soll diese Uhr nicht zum Beispiel in der 1908 zurückkommen? Also das könnte ich mir vorstellen, dass man das in Basel zu sehen bekommt. Oder vielleicht kommt es auch erst nächstes Jahr. Aber es wird mit Sicherheit...
Bitte? Du hast gerade gesagt, in Basel.
In Basel, Genf.
Da sieht man deine langjährige Erfahrung.
Ich war 1981 das erste Mal auf der Messe in Basel. Also insofern ist das jetzt wirklich eine lange Zeit. Also was sind das, 45 Jahre jetzt dieses Jahr. Glaube ich, einmal war ich nicht. Da ist ausgefallen wegen
Corona.
Ja. Und ansonsten war ich immer auf den Messen. Und
aber Giesbert, das sind Breaking News. Bitte nochmal ganz langsam. Überall läuft die News. Die Rolex Pepsi wird eingestellt. Händler kriegen sie nicht mehr. Die Preise auf dem Gebrauchtmarkt schießen hoch. Korrigier mich, du weißt es viel besser.
So.
Ich habe gesehen, dass
wir reden heute von 30.000.
Über 30. Vielleicht nochmal ganz kurz als Hintergrund für diejenigen, die sie nicht kennen. Die allermeisten werden die Uhr kennen. Ist sehr ikonisch. Das ist ja halt die GMT Master 2. Ursprünglich, glaube ich, für Panam konzipiert.
Ja, aber da war es
mit der roten und blauen Lunette geteilt
für Tag und Nacht.
Tag und Nacht, genau.
Ja. Aber Rara ist ja die mit weißem Zifferblatt fürs Bodenpersonal. Die ist ja sehr viel rarer als die mit schwarzem Blatt.
Interessant, das wusste ich gar nicht.
Ja. Es gab ja 2 Versionen damals. Die schwarzen für die Piloten, auch im Cockpit natürlich schwarze Zifferblatt. Und die fürs Bodenpersonal wurden dann weiße gemacht. Aber das Bodenpersonal hat natürlich sehr viel weniger verdient. Und dementsprechend selten sind die Originalen mit weißem Zifferblatt. Aber auch da, aufgepasst, Frankenstein und was auch immer. Es werden so viele Schwarze inzwischen in Weiße umgefärbt. Einfach weil der Profit viel höher ist auf einer Weiße.
Und es ging ja darum, dass man den Piloten ermöglichen wollte, über eine zweite Zeitzone immer zu wissen, wann ist die Heimatzeitzone, was ist die aktuelle Zeitzone, um denen auch zu helfen, den Jetlag gut überstehen zu können und dann eben
auch wenn du zu Hause anrufst oder sonst was, also Kontakt zu Hause.
Dann das Rot-Blaue, um die Tages- und Nachtzeit auseinanderzuhalten. Ist eine super ikonische Uhr geworden, wahrscheinlich die ikonischste Rolex-Uhr, muss man fast sagen, gerade von der Farbgegebenheit. Und wie viele andere Uhren ja auch, hat die dann auch von der Sammler-Community den Spitznamen erhalten.
Es gibt die Batman mit Blau.
Die Coke.
Ja, die Coke mit Schwarz und Rot. Also es gibt ganz unterschiedliche. Ja, ich glaube, die GMT Master als solche ist ja eine sehr spezielle Uhr und es ist für mich eine der praktischsten und universellsten Armbanduhren überhaupt, weil du eben 2 Zonenzeiten hast und die GMT Master 2 bringt ja noch den großen Vorteil mit sich im Gegensatz zur GMT Master 1. Du kannst einfach den Stundenzeiger, wenn du nach New York fliegst, um 6 Stunden zurückstellen, ohne dass du die Minuten verändern musst und das finde ich schon einen ganz großen Vorteil bei der Uhr. Also es war nach Patek, glaube ich, die wirklich für die, also Patek war ja der erste zusammen mit Louis Cottier, dem berühmten Genfer Uhrmacher. Der hat für Patek, der hat für Vacheron und, das darf man nie vergessen, 1945 auch für Rolex eine Weltzeituhr entwickelt. Das war alles das gleiche universell. Mit 24 Stunden Städten außenrum und einem 24-Stunden-Ring, der sich dreht. Und man kann sehen, wie spät es auf der ganzen Welt ist. Also da war Patek absolut mit 1937 der Erste. Und Rolex kam eben dann mit der sportlichen Alltagsuhr mit dieser Funktion. Aber man konnte eben den Stundenzeiger noch nicht verstellen, sondern man musste, wenn man zwei Zonenzeiten haben halt auch die Minuten verändert. Also, aber es war eine lustige Geschichte. Entstanden ist die Uhr im Hotel Ritz in Paris. Da war Hans Wilsdorf mit seiner Frau und er hat ja immer 2 Stunden in der Früh im Bad verbracht. Das war seine Morgentour. Er war ein sehr eitler Mensch. Und irgendwann kam dann eben die Anfrage aus Genf, dass die Pan Am sich gerührt hat. Und dann hat Hans Wilsdorf im Bad bei der Morgentoilette, da ist auch die Datumslupe entstanden bei der
Morgentoilette. Der Tropfen, der auf das Zifferblatt gekommen ist.
Ja, das hat mir die Witwe erzählt, wie er aus dem Bad geschrien hat, ich hab's. Und da entstand eben auch diese erste Skizze für die GMT Master. Und es wurde dann auch gleich nach Genf geschickt, damals gab es noch kein Fax, aber es wurde dann irgendwas gekabelt mit als Telegramm und so und dann natürlich per Kurier irgendwas geschickt. Also ja, die Uhr hat wirklich eine tolle Geschichte.
Na, das ist jetzt nicht wahr. Was für eine Geschichte. Da ist Hans Wilsdorf, der Founder von Rolex, der Erfinder von der berühmtesten Uhrenmarke der Welt, ist zufällig in einem Hotelzimmer, wäscht sich morgens, hat einen Tropfen Wasser auf seinem Ziffernblatt und sagt
die
so.
Die Geschichte hat einen etwas anderen Hintergrund. Also er hat ja 1945 die Datejust entwickelt. Also es war die erste Uhr, die Chronometer zertifiziert war, wasserdichtes Oystergehäuse, Perpetual Selbstaufzug und dann kam eben noch das Fensterdatum. Im Grunde genommen war dann alles drin, was man als normaler Uhrenträger einfach braucht, oder?
Mehr
brauchst du nicht.
Hast du eigentlich Hans Wilsdorf mal persönlich kennengelernt?
Nein, er ist 1960 gestorben, an dem Tag, an dem ich Geburtstag habe, am 6. Juli und ich war damals 13, also das, okay. Das so, ich habe 16, mit 16 oder 17 angefangen, im Grunde genommen war ich 17, 64, meine erste Uhr, eine Heuer Carrera gekauft. Also da war ich so noch nicht so weit. Wäre schön gewesen, aber ich treffe jetzt einen Tag bevor die Genfer Messe losgeht, einen Neffen von Hans Wilsdorf und mit dem will ich plaudern, der ist jetzt auch 89. Mal schauen, was der aber noch so erzählt. Für das neue Buch einfach Zeitzeugen noch reinnehmen. Und wo waren wir jetzt bei der
Pepsi, wir müssen mal
bei dem Wassertropfen, ja.
Bei dem Wassertropfen.
Und er schenkte seiner zweiten Frau so eine Datejust, aber die zweite Frau sah nicht gut. Und sie hat sich dann bei ihrem Mann immer beklagt, dass sie das Datum nicht ablesen kann von dieser Uhr. Und damals waren ja Uhren auch noch kleiner. Wir reden von 34 Millimetern und nicht wie heute halt 40 oder 38. Und entsprechend klein ist das Datum natürlich auch bei diesen Uhren ausgefallen. Und Hans Wilsdorf besaß und trug auch eine Datejust. Und er war eben, das war aber in Genf im Hotel de Berg, wo er in der Früh auch immer 2 Stunden im Bad war und sich zurechtgemacht hat für den Tag. Und da passierte eben das mit dem Wassertropfen, dass der genau an der Stelle aufs Glas gefallen ist, wo das Datum war. Und Hans Wilsdorf sah das Datum plötzlich vergrößert. Und dann hat er gesagt, lass uns eine Lupe aufs Glas machen. Es hat ein bisschen gedauert, bis man das technisch umgesetzt hat, aber war wirklich eine tolle Idee.
Sensationelle Geschichte. Gisbert, und um nochmal auf die Pepsi zu kommen, die wurde für Pan Am, für eine Fluggesellschaft entwickelt. Ist ja auch irgendwie was lange, lange her, dass Rolex sich die Mühe macht, für eine Fluggesellschaft
zu entwickeln. Die das waren ja Geschäftsleute, wenn eine Fluggesellschaft kommt und sagt, wir wollen so eine Uhr.
Zu dem Zeitpunkt war Rolex auch noch keine wirkliche Luxusmarke. Das war eher so eine professionelle Uhr. Für viele Segmente hat Rolex dann da Uhren gebaut. Also da gab es ja auch diese Werbekampagne, wenn du ein Pilot bist, dann würdest du wahrscheinlich einen Rolex tragen. Das haben sie auch in vielen anderen Segmenten gemacht. Also, dass Rolex zu so einer Luxusmarke geworden ist, das ist wahrscheinlich erst später, weißt du
besser. Geschichte, da kann man ja Stunden, wir haben ja mal miteinander ein Audio gemacht und da haben wir ja auch über
unbedingt
Rolex gesprochen.
Das müsst ihr euch unbedingt anhören. Ihr Shoutout an die Tomorrow Community, der Podcast Mythos Rolex mit Gisbert.
Und diese Entwicklung der Marke ist wirklich phänomenal. Wir dürfen nie vergessen, dass Omega damals stärker war noch als Rolex.
Ja.
Also diese Entwicklung und diese Polarisierung dann auch zwischen Rolex und Omega, die ist ja phänomenal. Und ich glaube, das hat alles auch mit der eingangs erwähnten Kontinuität zu tun, dass einfach diese Uhren von Rolex A, natürlich einen hohen Zuverlässigkeitsfaktor mitbringen, Präzision, Wiedererkennbarkeit, das ist ja auch in der heutigen Zeit ein wichtiger Aspekt. Und der vierte Aspekt, der noch viel wichtiger ist, ist, glaube ich, der Werterhalt. Es gibt doch keine Marke jetzt. Natürlich können wir mit von Audemars Piguet jetzt mal die Royal Oak nehmen oder von Patek die Nautilus, vielleicht auch die Cubitus, aber dass man eine Marke als Ganzes und ihr Produktportfolio nimmt und du kannst es ja viel besser noch beurteilen als ich, weil du die Hintergrundzahlen alle kennst. Es gibt doch keine Marke auf der Welt, wo die Uhren so wertstabil sind und auch langfristig eigentlich im Wert steigen wie Rolex. Gibt es doch keine Alternative.
Zumindest in dem Preissegment nicht. Wobei das bei Rolex, glaube ich, gar nicht so sehr von Anfang an eine Strategie war, sondern es hat sich ergeben durch diese extreme Qualität. Ja. Und da hatte Hans Wilsdorf ja immer schon einen Wahnsinnsfokus drauf. Die Zusammenarbeit mit Egler war es, glaube ich,
ja.
Die einfach diese wahnsinnige Qualität produziert haben. Und er sich dieses Unternehmen, die am Anfang noch extern waren, er war da schon lange dran beteiligt, aber die haben halt diese hohe Qualität produziert und er hat das Unternehmen dann irgendwann integriert in Rolex. Und durch diese hohe Qualität sind die Uhren natürlich auch extrem langlebig und damit wertstabil. Patek waren diejenigen, die es, glaube ich, marketingmäßig stärker fokussiert haben.
Patek, aber auch da muss man sagen, es gibt das berühmte Jahr 1989, das brachte den großen Umbruch. 1989, 150 Jahre Jubiläum und die berühmte Patek Philippe Auktion mit Antiquorum, wo plötzlich die Preise in die Luft gegangen sind. Ich kann mir erinnern, 1986 habe ich mir eine 3970 gekauft, also Chrono, ewiger Kalender. Da bekam ich 30% Rabatt drauf. Die wollte niemand. Das musst du einfach sagen. Und ich habe mir eine 3450, die sagt ja vielleicht auch was, die dicke mit dem ewigen Kalender, mit dem Fenster. Ich saß 83 in meinem Büro, ruft mich der Martin Huber, Uhren Huber, heute Bucherer an und sagt, Gisbert, ich krieg heute 3 Patek ewige Kalender, 3450. Ich weiß nicht, wem ich die Uhren verkaufen soll. Wenn du mir eine abnimmst, ich zeig dir meine Rechnung, was ich Patek Philippe dafür bezahlen muss. Wenn du mir das gibst, bin ich glücklich. Wir reden von 1983. Also
Wahnsinn, Wahnsinn.
Und bitte auch nie vergessen, als ich mir meine erste Nautilus gekauft habe in Stahl, 5711, gab es 30% Rabatt.
Wahnsinn.
Wenn wir über den Einzelhandel gerade sprechen, an Huber kann ich mich ja auch noch erinnern, in München, da ist ja auch gerade ein spannendes Thema. Wie guckst du denn auf das Thema Rolex und Einzelhandel, also insbesondere über Wempe? Die haben ja jetzt
New York.
Einige, also New York, London, Mannheim, ja. habe ich gehört, haben sie gerade verloren oder schließen sie jetzt? Ja. Das wird ja immer weiter ausgedünnt.
Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also was ich gehört habe aus zuverlässiger Quelle, die wollen halt einfach, dass sich die Händler auf ihre Stammmärkte konzentrieren. Wempe ist ein deutsches Unternehmen. Und Rolex sagt, die sollen den deutschen Markt gut führen, sollen sich um deutsche Kundschaft kümmern und sollen die beraten, bedienen und so weiter. Und das funktioniert. Bei Rolex musst du halt auch mitspielen einfach. Und Rolex hat natürlich ganz klare Bedingungen. Wenn du Partner von Rolex bist, Vertriebspartner, Konzessionär, dann spielst du nach unseren Regeln und nicht nach deinen eigenen Regeln. Und wenn du meinst, du musst deine eigenen Regeln durchsetzen, dann hast du dann vielleicht auch Pech gehabt mit Rolex.
Ja, ich meine, ein großes Beispiel ist ja hier in Deutschland Rüschenbeck,
ja.
Die ja komplett die Konzession in allen Türen verloren haben. Wenn man sich überlegt, die hatten ja sogar eine Rolex-Boutique in Düsseldorf, glaube ich. Nee, in
Köln.
Und Das kostet ja auch richtig Geld. Also man schätzt so, dass es ein substanzieller sechsstelliger Betrag ist, einen Laden für Rolex herzurichten, eine eigene Boutique. Da ist man wahrscheinlich in niedrigen siebenstelligen Beträgen. Und wenn man dann so eine Konzession verliert, das tut man nicht von heute auf morgen. Ich glaube, Ruschenberg verliert sie zum Ende 26. Aber das ist natürlich dann wahnsinnig schmerzhaft. Und für viele dieser Läden ist Rolex wahrscheinlich 50% des Umsatzes und vielleicht ein noch größerer Teil des Gewinns. Auf der anderen Seite gab es ja auch immer wieder Gerüchte, dass sich Ruschenberg eben nicht so an die Spielregeln gehalten hat.
Da wird viel in der Weltgeschichte herum erzählt. Ich weiß es nicht. Irgendwas wird gewesen sein, weil was ich höre zumindest von Konzessionären, ist Rolex schon ein fairer Partner und kündigt auch rechtzeitig an. Also wir planen bei Wempe auch in New York, das wurde ja jahrelang vorher schon angekündigt, dass man sich einfach da trennen wird.
Ja, das habe ich auch viel gehört. Sehr, sehr loyal Partner, wird lange angekündigt. Nichtsdestotrotz haben sie jetzt Bucherer gekauft. Und man muss sich ja auch eines vorstellen, wenn du in einen Laden reingehst und bei Rolex bekommst du halt auch sehr häufig die Nachricht, die Uhr ist nicht da.
Ja.
Und dann kaufst du tendenziell, entweder wartest du, aber oft kaufst du eben auch eine andere Uhr. Und da ist es natürlich auch aus Sicht von Rolex nachvollziehbar, dass wenn die Menschen eine andere Uhr kaufen, dann wollen wir da gerne auch dran mitverdienen. Und das können sie natürlich bei Bucherer. Wenn bei Bucherer ein Nein kommt und jemand shiftet dann zu Patek oder zu einer anderen Marke, dann hat Rolex immer noch 35% verdient.
Naja, die Marge hast du heute keine 35 mehr.
Oder 30, je nachdem, ja. Welche Uhr dann gekauft wird. Das hängt natürlich auch so ein bisschen von der Uhr ab, das ist schon richtig. Aber das haben sie natürlich, wenn Wempe sagt, nee, wir haben die Rolex nicht und es wird eine... Das muss man auch überlegen. Omega gibt es ja auch nicht mehr bei Wempe oder Mathekee auch nicht mehr. Aber eine Patek beispielsweise gekauft, dann verdient halt Wempe und nicht Rolex. Deswegen gibt es da schon einige strukturelle, auch wirtschaftlichen Argumente, das immer mehr Richtung den eigenen Läden zu fokussieren. Wenn man sich Düsseldorf anschaut, du wirst es ja auch mitbekommen haben, sie bauen Rolex, das hat ja Rolex sogar gekauft, die Immobilie. Da wird jetzt ein großer Flagship-Store errichtet. Da wird Wempe wahrscheinlich auch die Rolex-Konzession.
Das müssen wir nicht. Nein, ja. ich glaube nicht. Also Rolex will ja schon auch einen gewissen Mitbewerb haben. Weil wenn du nur ein oder zwei in der Stadt hast, das ist, glaube ich, dann Rolex auch nicht gelingen, weil du weißt, der Nachteil von Monopolisten, also wenn ich der Einzige bin, der die Marke hatte in der Stadt, dann beginnt man vielleicht auch möglicherweise eine gewisse Arroganz an den Tag zu legen und so weiter. Also man sagt ja nicht ohne Grund, Wettbewerb belebt das Geschäft. Also ich glaube, da ist Rolex schon schlau genug zu sagen, wir halten den Wettbewerb aufrecht. Und Hans Wilsdorf hat ja selber auch gesagt in seinem Vermächtnis, dass er großen Wert darauf legt, dass der Vertrieb von Rolex-Uhren über Fachhandelspartner erfolgt.
Das habe ich auch gehört, also dass das Teil seines Vermächtnisses war. Naja, aber die Richtung geht natürlich jetzt in eine andere. Wie guckst du denn drauf? Also ich glaube, aktuell gibt es so 1300 Verkaufsstellen. Im Markt wird ja diskutiert, dass es mittel-langfristig Richtung 800 gehen soll, wovon die Hälfte dann Bucherer sind. Wie schätzt du es ein?
Das könnte sein.
Aber das wäre natürlich schon schmerzhaft. Das wären ja nochmal eine Größenordnung von 400 plus
Türen. Also was ich gehört habe, ist der Bereinigungsprozess in Deutschland soweit jetzt abgeschlossen. Man hat ja einige Türen zugemacht und jetzt ist dieser Prozess ist abgeschlossen. Man wird sehen. Natürlich kann wieder was hochpoppen, wenn sich irgendjemand was zu Schulden kommen lässt, aber ich glaube, inzwischen haben alle Rolex-Konzessionäre gelernt, welche Spielregeln gelten und dass man auch halt einfach mit Blick auf den Parallelmarkt sehr vorsichtig sein muss und so. Also ich glaube, dass auch Rolex das sehr genau über Testkäufer dann auch schaut, wie da vorgegangen wird. Ich glaube, und das wird auch möglicherweise der Grund bei Ruschenberg gewesen sein, dass da irgendetwas in der Richtung vorgefallen ist.
Ja, da sind, ich meine, auf Chrono24 ist jetzt auch kein Geheimnis, sind da viele Uhren, die dann über den Graumarkt auf der Plattform erscheinen. Und da gab es schon eine ganze Menge Gerüchte. Ich kann sie auch nicht bestätigen oder widerlegen, dass da aber auch der Ursprung sicherlich vielleicht mal Ruschenberg war. Das weiß man nicht hundertprozentig. Und ich sehe es aber auch, dass ich kenne längst nicht so viele Konzessionäre wie du, aber die Rolex-Konzessionäre, die ich kenne, die halten sich wirklich enorm an die Regeln und passen da sehr, sehr, sehr auf, dass sie dieses Papier, die Konzession eben nicht verlieren.
Bitte, ihr müsst es einmal erklären für alle hier aus Tomorrow Watches, die nicht so tief in dem Business sind. Was bedeutet das mit den Spielregeln? Was meint ihr mit den Testkäufern? Kommen da Testkäufer in den beispielsweise Rüschenbeck Store oder Wempe Store und kaufen dann was? Und was passiert, wo Rolex sagt, das verstößt gegen Spielregeln?
Wir kennen alle die Rolex-Spielregeln nicht. Aber was zum Beispiel bei Rolex sehr sauer aufstößt, und das weiß ich, ist zum Beispiel, wenn du als Juwelier sagst, also ich geh zum Konzessionär und sage, ich hätte jetzt gern, bleib mal bei der Pepsi, ich hätte gerne Pepsi. Dann sagt der Juwelier, ja, ich nehme die jetzt mal auf die Liste, aber schau mal, da haben wir den Schmuck, da haben wir diese Uhrenmarke, da haben wir das. Jetzt kauf doch erstmal bei uns das ein. Und dann schaffst du dir eine Historie bei uns. Und wenn du deine Historie hast, dann bist du Stammkunde. Und dann werde ich dafür sorgen, dass du vielleicht auch ein bisschen eher deine Pepsi bekommst. Und das ist eigentlich Rolex gar nicht so recht, dass sowas passiert. Und Mystery Shopping heißt, die ganzen Marken. Meine Frau hat einen großen Juwelier geladen, auch mit Rolex und mit Cartier und so ein Geschäft. Und die hatte regelmäßig diese Mystery Shopper, die wurden dann auch von den Marken losgeschickt oder auch vom, das war damals René Kern, von der Gesellschaft auch. Und die haben dann die Qualität des Service getestet. Die haben auch wirklich dann gefragt, wir hätten jetzt die Uhr und was können Sie uns dazu sagen und welche Alternativen und so. Da wird dann schon sehr stark nachgefragt und hinterher gibt's dann Berichte und die bekommen dann auch die Geschäfte zugeschickt. Da steht dann genau drin, wie die Performance war bei der Beratung und beim Verkaufsgespräch und so weiter und das Verkaufserlebnis.
Und das nennt man Mystery Shopper?
Ja.
Mystery Shopper, ein völlig neues Wort.
Naja. Auch im Internet treten die auf und kaufen Uhren und versuchen dann rauszufinden,
wo die herkommt.
Wo die herkommt. Weil das andere, was die natürlich überhaupt nicht mögen, ist, dass Uhren nur gekauft werden, um einen Weiterverkauf auszulösen. Ja? Also dass wenn Händler Uhren an Menschen verkaufen, die nur mit dem Zwecke des Weiterverkaufs erwerben. Aber diese Regeln, die dürfen auch alle. Das ist auch gesetzlich geregelt, dass die Hersteller das den Händlern nicht vorschreiben dürfen. Also das ist nicht schriftlich dokumentiert. Das ist jetzt nicht in Verträgen festgehalten. Also mir hat ein Konzessionär mal gesagt, da gibt es dieses ganz dicke Regelwerk, was aber nie geschrieben wurde. Ja. Aber wir wissen alle, was drinsteht.
Ja.
Also das ist einfach eine Vereinbarung, die man hat, weil selbst Preise dürfen rein rechtlich von den Herstellern nicht vorgeschrieben werden.
Es sind unverbindliche Preisempfehlungen.
Aber wer sich an diese unverbindlichen Preisempfehlungen nicht verbindlich hält, der hat ein Problem. Weil das ist auch das dritte Thema, ist das Diskontieren von Uhren. Das ist bei der Pepsi nicht notwendig. Aber wenn man mal Uhren hat, die man nicht so gut verkaufen kann, dann ist es natürlich auch schnell mal im Sinne eines Händlers, die Uhr zu diskontieren. Und das mögen sie auch überhaupt nicht.
Aber da hängt's doch davon ab, wie stark ist eine Marke. Wenn ich eine starke Marke wie Rolex bin, dann kann ich Druck ausüben. Bin ich eine schwache Marke, deren Uhren einfach ein Jahr, zwei, drei liegen und jedes Jahr weniger wert werden, und dann, was will die Marke sagen, wenn sie zum Händler geht und sagt, du hast die Uhr jetzt mit 20% Rabatt verkauft, dann sagt der Händler, komm, wir beenden unsere Zusammenarbeit, nimm dein Zeug mit oder ich verkaufe das ganze Zeug jetzt mit Discount und dann ist Schluss. Also wenn du als Marke schwach bist, hast du gar keine...
Absolut. Und das war ja, das haben wir auch bei Chrono24 immer erlebt. Da wurden ja auch, jetzt bei den starken Marken war das die letzten Jahre nicht mehr so das große Problem, aber so in den Zeiten 2014, 15, 16, da wurden ja viele Uhren auch mit hohen Discounts bei uns auf der Plattform angeboten. Da konnte man teilweise eine IWC mit 25-30% Discount kaufen. Und da haben uns die Marken dann auch immer Vorwürfe gemacht. Ja. Und da habe ich immer gesagt, du, wenn du in den Spiegel schaust, und hässlich bist, beschwer dich nicht beim Spiegel.
Ja. Was ist das denn?
Das habe ich natürlich in den Gesprächen so nie gesagt, aber das war immer eher so unsere Meinung.
Aber es ist doch so.
Der Markt, Platz ist ein Spiegel der Realität. Ja. Wir als Krone 24 machen nicht die Preise, sondern die Preise machen die Käufer und die Verkäufer durch Angebot und Nachfrage. Und wenn ich eine Marke als Marke mein Angebot so ausbalanciere, dass Angebot und Nachfrage zueinander passen, dann hat man auch vernünftige Preise. Aber wenn das Angebot einfach zu groß ist, dazu muss man nicht Volkswirtschaft studieren, dann ist es klar, dass die Preise einfach runtergehen und auch weit unter den unverbindlichen, unter die unverbindliche Preisempfehlung.
Okay. Und das ist ja dieser berühmte Circulus Viciosus. Wenn du einfach als Marke mal dahin kommst, dass du deine Produkte nicht mehr zum unverbindlich empfohlenen Preis an den Mann bekommst, dann rutschst du einfach in diese Discount-Schiene rein. Und die Leute sind doch heute auch nicht blöd, wenn ich eine neue Uhr kaufe, Marke X. Ich will jetzt kein Bashing von irgendeiner Marke machen, aber wir kennen alle diese Marken. Ja, da gehe ich doch nicht zum Konzessionär und zahle den unverbindlich vorgegebenen Preis, wenn ich bei dir die Uhr neu, und es ist ja alles immer sauber beschrieben, neu und ungetragen mit Papieren, Full Set kaufen kann mit 20% Rabatt. Naja, dann gehe ich entweder zum Händler und sage, da schau mal her, Krono 24.
Ah, das haben die ganz gerne. Da freuen die sich immer, wenn die Krono 24 Ausdrucke auf dem Tresen liegen. Ja, ja. Das habe ich auch schon oft gehört.
Naja, aber ich habe ja auch, man muss ja sein Geld verdienen, und wenn ich mir 3.000, 4.000, 5.000 Euro bei dem Kauf sparen kann, um meine Uhr zu bekommen.
Ja, sie ist es dann halt auch nicht wert. Ja? Wenn die Uhr neu ungetragen am Markt X wert ist, dann kann man als Händler nicht 1,3x verlangen. Sie ist es dann einfach nicht wert.
Und das ist der Punkt. Also ich kann jeden Uhrenkäufer verstehen, dass er sagt, ich zahle das, was die Uhr am Markt, wie sie angeboten ist, auch jetzt im Parallelmarkt und fertig. Und ich zahle nicht den vollen Preis, weil wenn ich den vollen Preis zahle, ich gehe raus aus dem Geschäft, habe ich 20% oder 30% verloren. Fertig, aus.
Teurer Espresso.
Ja,
eben. Oder Champagner.
Da kann der Champagner noch so gut schmecken beim Juwelier, wenn ich dafür 3.000 oder 4.000 Euro mehr zahlen muss, als ich woanders die Uhr bekomme. Da kann ich mit meiner Frau zweimal zum Jan Hartwig gehen und kann man einen schönen Abend machen, oder?
Auf jeden Fall. Tolles Learning. Meine Rolle ist so ein bisschen auch auf die Zeit zu achten. Das bietet sich ja an bei Tomorrow Watches, dass einer hier das Timing macht. Wir haben noch gut 10 Minuten und wir haben noch ein Thema, was wir besprechen müssen. Deshalb, ich würde ganz kurz das noch einmal verstehen. Es gibt dieses Gerücht auf dem Markt, dass Wempel nach und nach die Rolex-Konzession verliert.
Nein,
das wollte ich gerade fragen. Stimmt es oder
stimmt
es nicht?
Nein, das stimmt natürlich so nicht. Ich habe es ja gerade eben schon versucht zu erläutern. Mir wurde zugetragen, dass man Wempel gesagt hat, ihr seid eine deutsche Marke, ein deutsches Familienunternehmen, kümmert euch um den deutschen Markt.
So. Naja, aber Mannheim, Deutschland.
Ja, Mannheim ist eine Sondersituation. Schau dir mal das Geschäft an. Ich glaube, das ist auch nicht mehr so ganz up-to-date.
Ich kenne es nicht.
Bitte?
Ist es komplett geschlossen worden, meines Wissens, oder?
Ja, das ist zu.
Aber ich stimme dir zu, Mannheim ist vielleicht ein Markt, wo Rolex auch nicht mehr so viel Fokus drauf legt.
Das kann schon sein. Also das muss man einfach sagen. Ansonsten habe ich nicht gehört, dass irgendwo, auch in München, Wempe ist ja in der Maximilianstraße, Wempe ist in der Weinstraße. In der Mitte gibt's jetzt das neue Rolex-Geschäft im Schuh Thomas. Warst du schon drin?
Nee.
Schaust dir an, es ist sensationell.
Okay.
Also wirklich unglaublich. Und auch diese CPO-Abteilung ist der Wahnsinn. Also ist wirklich großartig. Und ich habe nicht gehört, dass jetzt Rolex sich von Wempe in der Weinstraße trennt oder von Wempe in der Maximilianstraße.
Naja, München ist natürlich auch nochmal eine ganz andere
Kaufkraft. Es gibt den Hilscher dann noch in Schwabing und das war's dann.
Drei, vier Türen auch vertragen kann, gerade mit dem ganzen Tourismus, der hier ist. Mich würde nochmal zu einer ganz anderen Marke deine Meinung interessieren, und zwar zu Jérôme Lecoultre.
Ja.
Da gibt's ja gerade Gerüchte, dass der Jérôme Lambert die Marke rauskaufen wird.
Mistweed, ja.
Ja, es ist nicht nur Mistweed. Es ist, ich meine, Astrid, muss man schon fairer sagen, sie hat oft recht.
Ja.
Erstmal vielleicht mal ganz unabhängig davon, ob die Nachricht jetzt stimmt. Also Hintergrund ist, es wurde kolportiert, dass Jérôme Lambert, der langjährige CEO von Jérôme Lecoultre, der dann aufgestiegen ist zum CEO der gesamten Richemont-Gruppe, dann wieder zurückgegangen ist zu dem Posten CEO von Jérôme Lecoultre und jetzt kurz davor sei, das Unternehmen rauszukaufen. Mit Hilfe von Investoren, zum Teil auch wohl Händlern, die da als Geldgeber mit auftreten. Also mich würde erstmal, bevor wir über das Argument Gerücht sprechen, ob es wahr ist oder nicht, wie siehst du denn das? Glaubst du, dass das für eine Marke gut ist, wenn die rausgekauft wird? Wir haben es bei Breitling ja sehr eindrucksvoll erlebt mit Georges Kern. Oder glaubst du, dass eine Marke wie Jacques Le Coultre besser aufgehoben ist in so einem Umfeld wie Richemont?
Ja, das ist ja eine Geschichte, die, würde ich mal sagen, grundsätzlich mich immer zum Nachdenken an. Sind Konzernmarken im Vorteil oder sind sie sind unabhängige Marken, vor allen Dingen dann, wenn sie familiengeführt sind, im Vorteil, weil sie einfach schneller, flexibler reagieren können. Es hat natürlich jedes was für sich. Wenn du zum Konzern gehörst und du hast vielleicht mal ein Liquiditätsproblem, dann kriegst du vielleicht vom Konzern auch entsprechend Geld, um deine Geschäfte weiterführen zu können. Auf der anderen Seite bist du natürlich eingebunden und unterliegst den Konzernweisungen. Also ich bin ein Verfechter der Unabhängigkeit insofern, und ich schätze Jaeger Le Coultre seit Jahrzehnten. Also meine zweite Uhr, die ich mir im Leben gekauft habe, das war 1965 eine Jaeger Le Coultre Memofox.
Meine zweite Uhr war auch eine Jaeger Le Coultre Memofox.
Und fand ich eine ganz tolle Uhr mit integriertem Wecker damals. Das war unglaublich. Konnte man gut die Lehrer ärgern, indem man es einfach in der Stunde irgendwann... Wir hatten so Lehrer, die dann gerne mal 5 Minuten überzogen haben in die Pause rein, und dann habe ich immer meinen Wecker eingestellt und der bimmelte dann genau, wenn die Pause losging.
Sensationell.
Und das konnte sich ja Lehrer gar nicht vorstellen, dass man so einen Wecker am Handgelenk hat und so. Ja,
da. Also da vielleicht auch mal so ein bisschen als Hintergrund. Also Richemont hat die Marke Jaeger Le Coultre.
Hat ja jetzt Baume Mercier verkauft. Also
ja, nochmal ganz kurz Hintergrund zu Jaeger Le Coultre. Ja. Die haben also Lang und Söhne, IWC und Jaeger Le Coultre als Gruppe gekauft.
3,2 Milliarden.
Da war
aber Jaeger man darf nie vergessen, AP hatte damals 40% an Jaeger noch Anteil. AP war Minderheitsaktionär bei Jaeger Le Coultre damals.
Aber sie haben
die, auch die mussten AP auch noch Anteil ausbezahlt. Die AP wurde separat ausbezahlt damals.
Okay, aber sie haben 3 Milliarden bezahlt. Jaeger Le Coultre war in dieser Gruppe der stärkste mit 50% Umsatz in der Gruppe. Ich glaube, IWC hatte 20,
also alle zusammen haben 800 Millionen Umsatz gemacht damals.
Genau,
also
sagen wir mal, sie haben 3,2 Milliarden bezahlt und Jaeger Le Coultre war der stärkste in dieser Gruppe.
400 Millionen ungefähr, ja.
Ja, da haben sie ungefähr 1,5 Milliarden bezahlt. Klar, sie mussten dann noch den Anteil von AP dann erwerben. Und jetzt wird diskutiert eine Bewertung von 1 Milliarde. Mhm. Also kein großer Wertsprung, muss man sagen. Und ich habe mir die Frage auch gestellt, ich habe es auch einige Male in meiner Kolumne schon geschrieben, dass ich ein großer Verfechter davon bin, dass Uhrenmarken eigenständig geführt werden müssen. CEOs müssen Freiheit haben. Ein Gegenargument, ich habe mich da auch gerade heute nochmal mit jemandem ausgetauscht aus dem Richemont-Umfeld. Hätte so eine Marke wie IWC, die ein fantastisches Wachstum danach hingelegt haben, hätten die das eigenständig geschafft? Oder war da nicht so ein Netzwerk wie Richemont schon enorm hilfreich?
Und das ist schon hilfreich. Die ganze Distribution, auch der ganze technische Hintergrund, technologische Hintergrund, Werkeentwicklung und so weiter, da gewinnst du natürlich schon sehr viel Synergie.
Ja, ja, aber ich, auf der anderen Seite sehe ich es auch so, dass diese Unabhängigkeit einer Marke unheimlich gut ist. Ich finde, ein CEO sollte frei entscheiden dürfen, sollte nicht an Leitplanken im Konzern gebunden sein. Man sieht ja auch, dass Breitling wurde für 800 Millionen vor knapp 10 Jahren gekauft, als die Partners Group einen Teil jetzt verkauft hat.
Gekauft.
Ja, die haben erst gekauft und haben dann angefangen, Teile zu verkaufen, und ich glaube zuletzt auf eine Bewertung von 4,5 Milliarden. Ja, das allerdings hat es da auch eine große Wertberichtigung gegeben. Man schätzt, dass die Hälfte jetzt korrigiert werden musste. Aber trotzdem muss man sagen, großer Erfolg. Es gibt sicherlich so ein paar puristische Sammler, denen die Entwicklung von Breitling nicht mehr so gut gefällt, weil es natürlich auch ein bisschen beliebiger geworden ist. Aber ich finde es eine interessante Frage. Also was ist für Jaeger Le Coultre das Richtige? Und ich frage mich auch, wenn die das machen, also Baume & Mercier zu verkaufen. Jetzt Jaeger LeCoultre. Ist das der Startpunkt für den kompletten Ausverkauf der Uhrensparte, dass sich Richemont nur noch auf Schmuck konzentriert? Wie siehst du das?
Ja, wenn du die Zahlen anschaust, den letzten Bericht, ist es ja nun wirklich so, dass das Wachstum bei Richemont sich konzentriert auf Cartier, Van Cleef & Arpels und so, also die Schmuckmarken. Die Uhrenmarken haben ja die letzten Jahre kontinuierlich an Umsatz verloren und auch an
Anteil. Ich schätze mal, 70% des Gewinns kommt mittlerweile vom Cartier Schmuck, wahrscheinlich.
Ja. Also das muss man einfach sehen. Auf der anderen Seite weiß ich nicht und kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sich Herr Ruppert jetzt da entblättert und die Uhrenmarken abgibt. Wenn du dir dieses Portfolio vom Richemont-Konzern anschaust mit den Marken, du hast ja schon welche genannt. Also wir fangen Baume-Mercier, weiß ich, ist seit Jahren ein Kandidat gewesen, den man loswerden
die
wollte.
Die passen noch nicht rein. Die passen vom Preisniveau nicht rein.
Die passen nicht in das Luxussegment. Bei Baume-Mercier war ja auch immer, wenn du das genau mal anschaust, ein Stochern im Nebel, was die gemacht haben. Da wurde mal das, wir sagen in Bayern, die Sau durchs Dorf getrieben, dann die andere, die nächste Sau. Richtig erfolgreich war es ja nicht. Und ich war dann erstaunt, also ich habe mal auf meinem Uhrenkosmos irgendwann Fotomontagen gemacht und habe eine Geschichte geschrieben, warum macht Baume-Mercier eigentlich die Riviera nicht wieder? Das war ja mal in den 70er Jahren nach der Royal Oak. Ich glaube, es war sogar die zweite sportlich elegante Uhr mit integriertem Band. Warum macht ihr die nicht? Ich hab da eine Montage gemacht, weil die hatten ja das eigene Uhrwerk vorgestellt, das 1975. Und warum bringt man das in einer langweiligen, runden Uhr und nicht in einer Ding? Und dann habe ich ein Interview mit dem CEO gemacht und hat gesagt, du hast damals mir einen Impuls gegeben mit deiner Geschichte. Wow. So. Und hast mich eigentlich darauf gebracht, dass man wieder die Riviera machen könnte. Also insofern, Impuls von außen war eine Zeit lang erfolgreich, aber hat das Ganze nicht getragen. Insofern, glaube ich, war Richemont, und ich vermute mal, dass Baume-Mercier nie schwarze Zahlen geschrieben hat.
Also können wir mal einen Haken dran machen. Also da sind wir uns einig, dass das der richtige Schritt war. Ist, glaube ich, auch eine andere Frage als jetzt die Jaeger LeCoultre-Frage. Weil Jaeger LeCoultre, das ist ja mal so ein Hintergrund, das ist ja so eine richtige Uhrmachermarke.
Also 95% Manufaktur oder mehr sogar. Also das muss man einfach sagen. Also, wenn man Jérôme Lambert kennt, dann weiß man, dass er ein Fuchs ist. Und er kennt die Branche so gut wie kaum ein anderer. Er hat ganz klare Strategieziele. Ich kann mir das gut vorstellen, dass der, als er gesagt hat, ich gehe zurück zur Marke, mit Richemont eine Vereinbarung getroffen hat. Du weißt, Richemont ist börsenquotiert. Da darf nichts rauskommen, weil wenn irgendwas ist, müsste man sofort eine Ad-Hoc-Mitteilung rausgeben, weil ein Verkauf von Jaeger LeCoultre würde ja den Börsenwert von Richemont maßgeblich beeinflussen.
Aber warum machen sie es? Also wenn ich mich jetzt mal in den Rupert reinversetzen will, versuche, dann würde ich doch Jaeger LeCoultre als letztes verkaufen, und wenn ich mich entscheiden würde, so eine Marke zu verkaufen, dann ist es doch sicherlich viel, viel, viel einfacher, die Markenportfolio zusammenzustellen und das in Summe an LVMH zu geben. Also was ich da auch aus meinen Umfeldern gehört habe, ist, dass dieser Carve-Out von Baume-Mercier wahnsinnig aufwendig ist. Dass es da eigene Gremien geben musste, einfach enorm kompliziert. Ja. Und will man das jetzt für jede Marke individuell machen? Oder lässt man es ganz? Das ist vielleicht auch ein Gerücht, wie ganz am Anfang, als wir über Pepsi gesprochen haben. Weil eigentlich, wenn man eine Marke verkauft, dann doch nicht Jaeger LeCoultre. Das ist ja die Uhrmachermarke innerhalb des Konzerns.
Also ich war ja noch nicht ganz zu Ende mit meinen Ausführungen. Also Jérôme ist der richtige Mann bei Jaeger. Du weißt auch, dass Jaeger LeCoultre in den letzten Jahren ja auch Federn gelassen hat. Und gerade am deutschen Markt war ja mal, ich habe es immer von Wempe gehört, nach Rolex und Patek Philippe war Jaeger LeCoultre immer Nummer 3.
Okay, wow.
Bei den Verkäufen.
Und sind sie sicherlich nicht mehr.
Nicht mehr, nein, schon lange nicht mehr. Das ist, glaube ich, bei 10 oder irgendwo angekommen. Hängt aber auch mit dem zusammen, was wir schon mal besprochen haben, ganz zu Anfang. Die Preispolitik, überleg mal, eine Quarzreverso bei 8.000 oder 9.000 Euro. Das sind natürlich Preise, wo du dir auch einfach den klassischen Kunden wegschießt. So. Ich denke mal, dass die Frau Renier sehr gut jetzt aufgehoben ist bei Van Cleef & Arpels. Da kommt sie her, da kennt sie sich aus, da kann sie genau sich austoben und kann ihre Philosophie ausleben. Und Jerome ist in meinen Augen der richtige Mann, weil er hat nach dem Henri Jean Belmont wirklich Jäger groß gemacht. Das muss man sagen, der hatte die richtige Philosophie, hat die richtigen Produkte gemacht, hat auch diesen Schritt hin zu Komplikationen wie Giro Tourbillon und so weiter sehr richtig eingefädelt. Also Jerome, ich kenne ihn seit Ewigkeiten und ich habe ein Interview mit ihr geführt, hat zu mir gesagt im Interview, was mich bei Richemont gestört hat, also oben an der Spitze, ich konnte mit euch keine Interviews mehr führen. Ich war einfach isoliert von den Leuten, mit denen ich gerne zusammen bin. Und ich liebe es einfach, mit Menschen zu reden und in Interaktion zu treten. So, wir alle wissen die Hintergründe nicht, was sich abgespielt hat bei Richemont, warum Jerome Lambert ersetzt wurde an der Spitze und er ist ja dann, erstmal war er CEO, dann ist er COO geworden und ist dann von der Position des CEO zu Jäger gegangen. Da kann so ein Deal dahinter stehen, aber es kann auch sein, dass Jerome Lambert wirklich gesagt hat, ich mag wieder Chef von einer Uhrenmarke sein und das erfüllt mich und ich mache da weiter. Also ich persönlich würde auch sagen, Jäger de Kulte ist eine Perle im Portfolio von Richemont. Da gibt's ganz andere Marken, wenn du dir momentan das Portfolio anschaust, die ja lieber heute und morgen wahrscheinlich verkauft werden. Die will nur niemand, ja, möglicherweise.
Was ist denn deine Wette? Wird's verkauft? Also kauft er es raus oder nicht?
Ich sag nein.
Ich sag ja. Ja. Dann treffen wir uns irgendwann mal und schauen mal, wie es ausgegangen wird. Ich glaube, der Marke tut's gut. Aus Richemont-Sicht kann ich die Strategie auch nicht ganz verstehen, aber ich glaube trotzdem, dass es passiert. Aber warten wir mal ab und dann trinken wir irgendwann einen Kaffee oder ein Glas Rotwein und schauen mal, wer
gewonnen hat. Können da plaudern. Also
okay, da steht es auf jeden Fall 1:1. Tolles Learning. Wird verkauft, wird nicht verkauft, sagt Giesbert. Und lasst uns wirklich jetzt das Closing machen. Das ist so spannend, euch zuzuhören. Und ich glaube, darum geht es bei Tomorrow Watches, Giesbert. Wir wollen wirklich Gerüchte verifizieren, was es war, was es nicht war. Und da, glaube ich, können wir heute mitnehmen nochmal als großes Learning. Wempe darf weiterhin Rolex verkaufen. Kim ja. Eva Wempe und die Familie muss damit leben, dass sie vielleicht in New York es nicht mehr dürfen, in Mannheim nicht mehr dürfen. Aber grundsätzlich auch da das Learning, es geht weiter für Wempe.
Ja, also wir dürfen ja nie vergessen, Wempe ist einer der ältesten Rolex-Partner in Deutschland. Und das, glaube ich, wird schon auch hoch angerechnet. Und Wempe ist ein großer Servicepartner von Rolex auch. Wenn du dir die Ateliers von Wempe in Hamburg anschaust und so, die Rolex braucht auch diese Kapazität für den Service von Rolex-Uhren. Also ich glaube, da wird sich nichts ändern.
Giesbert, und dir ist es wirklich hoch anzurechnen, dass du heute hier warst bei Tomorrow Watches. Das erste Mal, aber Tim, den müssen wir wieder haben, oder?
Dich laden wir nochmal ein. Und dann reden wir mal vielleicht über die gesamte Historie von Rolex. Finde ich auch mal eine spannende Geschichte. Da kennst du dich ja besser aus.
Ja, also ich bin ja momentan hart am Arbeiten, damit das Buch im August in der neuen fünften Auflage auf den Markt kommt. Und ich habe jetzt eins gemacht. Ich habe mal von 1881 bis 2026 eine komplette Rolex-Timeline zusammengestellt. Wirklich jedes Jahr, was war bei Rolex, was ist passiert und so. Umsätze oder auch Mitarbeiterzahlen oder welche Uhrwerke kamen in welchem Jahr. Und bin jetzt bei 46 Seiten Timeline. Ich hoffe, der Verlag spielt mit und druckt mir das dann ab. Aber das gibt's einfach überhaupt noch nicht, dass man mal so die ganze Geschichte von, auch mit Geburt Hans Wilsdorf und Geburt Schwester und so weiter, dass man das mal so kompakt in der Timeline zusammengestellt hat. kann sein, dass das erfolgreich wird und dass das vielleicht auch den Verkauf dann der nächsten Auflage ankurbelt.
Da bin ich mir 100% sicher, dass auch das erfolgreich wird wie all deine anderen Bücher.
Definitiv. Ja, wir haben von dem Watchbook Next Generation haben wir innerhalb von 3 Monaten über 10.000 Stück verkauft.
Wow. Also an alle aus der Tomorrow Watch Community, hier ist das Buch. Da kommen noch weitere Bücher von Gisbert. Gisbert, große Ehre, dass du heute da warst.
Tim, ich danke für die Einladung. Hat mir richtig Spaß gemacht, mit euch zu plaudern.
Fand's auch super. Toll, machen wir nochmal.
Tim, mit dir sowieso immer weiter. Macht super Spaß, Tomorrow Watches. Bitte gebt uns das Feedback in die Kommentare oder schreibt eine Direct Message, wie ihr die Folge hier mit Gisbert Brunner fandet und natürlich, was ihr unbedingt in der nächsten Folge besprechen möchtet. Und Shoutout natürlich hier noch an Maxi, der immer die tollen Videos macht, und natürlich besonderes Shoutout hier an den Königshof in München, an Rebea, die General Managerin, dass wir heute hier produzieren dürfen. Im Königshof mit dem König von Rolex. Besser geht es doch gar nicht.
Und Hauke natürlich, der uns hier bei der ganzen Recherche wie immer geholfen hat.
Shoutout an Hauke, Shoutout an die ganze Tomorrow Watches Community. Und der nächste Podcast geht live am Sonntag um 18 Uhr bei YouTube. Viel Spaß.
Tomorrow, der Business und Lifestyle Podcast, wird präsentiert von Cupra und dem Cupra Tavascan. Dieser Podcast wird produziert von Tomorrow. Executive Producer Lukas Weidauer. Head of Video and Production Maxi Steiner. Head of Operations Oscar Rovecchio. Und die Audience, die beste der Welt, die Tomorrow Community. Shoutout an alle da draußen. Wir sehen uns nächste Woche bei Tomorrow.